Können Sie nachmachen, aber das klingt einfach scheiße.
Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen Kino-Nerds und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews. Direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von dem Mann mit der Conehead-Frisur, Philipp Schulze.
Wunderschönen guten Tag zu den Cinema Shortcuts, dem Podcast der Film- und Serienzeitschrift Cinema. Heute begrüße ich Milan Peschel, einen Mann, den viele von euch sowohl aus Komödien wie Schlussmacher oder Männertag, also aus Dramen wie Halt auf halber Treppe oder Gundermann kennen dürften. In dieser Episode spreche ich mit Milan über seine Liebe zum Theater, seine Leidenschaft für Louis de Funès, nein doch auch, und über seinen neuen Film Beckenrand-Sheriff, der gerade im Kino angelaufen ist. Und nicht vergessen, mit den Classics, dem Weekend-Streamer und unserem Format Das musst du sehen, haben wir auch noch drei weitere Cinema-Podcasts für euch auf Sendung. Hört da mal rein, überall da, wo es Podcasts gibt, lohnt sich wirklich, die Kollegen sind mit sehr, sehr viel Leidenschaft dabei. Jetzt aber wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit Milan Peschel. Lieber Milan Peschel, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts.
Hi.
In der nächsten Stunde, oder rund Stunde, wollen wir zum einen über deinen neuen Film Beckenrand-Sheriff sprechen. Der kommt am 9. September in die Kinos. Aber wir wollen auch sprechen über deinen anderen Film Je suis Carl, über deine Liebe zum Theater, Woody Allen und Louis de Funès, etwas, was mich ganz persönlich interessiert auch noch, aber alles andere interessiert mich ja auch persönlich. Starten wir aber mit Beckenrand-Sheriff. Da geht es ja um einen Pedanten, ja, der sich nicht läutert, der bleibt von Anfang bis Ende, bleibt er so, und das ist auch sehr schön. Trägst du auch eine pedantische Ader in dir?
Irgendwo wahrscheinlich ja, also manchmal ertappe ich mich auch dabei, wenn ich dann so also ein bisschen zu streng oder übergenau bin und dann, aber ich kann da, dann auch abstellen. Also ich finde es eigentlich nicht gut, so pedantisch zu sein. Aber manchmal ertappt man sich selber eben dabei, wenn man so bestimmte Sachen Wert legt, so, wo man eigentlich ja auch sagen könnte, komm, hey, lass doch mal die Zöpfe jetzt ein bisschen locker.
Was war so das Entscheidende, als du das Drehbuch gelesen hast, dass du sagtest, hey, okay, auf den Typen habe ich richtig, richtig Lust?
Ja, na, ich hätte es nicht mal lesen müssen. Ich wollte unbedingt mit Markus H. Rosenmüller arbeiten, weil ich Fan bin von seinen Filmen und ich habe es natürlich gelesen, aber ich hätte es auch ohne gelesen zu haben, hätte ich zugesagt, so, weil ich beim Rosi unbedingt mal mitmachen wollte.
Ja. Wie würdest du seinen Stil oder seinen Humor beschreiben, dass du das so klasse findest, was er macht?
Na, ich finde, er macht sehr, er erzählt mit einer großen Warmherzigkeit, erzählt er seine Geschichten immer mit Liebe für die Figuren und sehr unzynisch. Das gefällt mir wahnsinnig gut.
Also bist du kein Freund von überspitzen Sarkasmus, also Zynismus, sowas, das ist nicht so dein.
Zynismus finde ich, ne, Zynismus ist immer das Einfachste. Also das finde ich, Zynismus finde ich nicht gut. So hat sowas menschenverachtend. Aber natürlich kann ich mit Sarkasmus und mit Satire umgehen und mit schwarzem Humor und mit sehr derben Humor, auch mit Albernheiten und so. Aber wie gesagt, ich wollte den Rosi einfach auch kennenlernen. Ja.
Und das Besondere ist ja hier, dass hier auch keine Mundart ist, ja. Das ist ja kein bayerischer Film oder sowas, ganz und gar nicht. Das ist ja ein Film, der überall auch funktionieren würde.
Ja, naja, es spielt halt in Bayern, aber das war ja klar, dass das bei mir jetzt also nicht mehr auf Bayerisch gehen würde. Das wäre albern gewesen. Das habe ich auch, also jetzt habe ich ihm gleich gesagt, wir müssen wenigstens einmal irgendwie erwähnen, dass der Typ aus Berlin ist, ja.
So. Also bist du nicht so der Typ, der andere Dialekte nachmachen kann?
Ich kann sie nachmachen, aber das klingt einfach scheiße. Also man hört das einfach, wo jemand herkommt. Und da kann man sich noch so, also jedenfalls beim Bayerischen, das wär nur peinlich gewesen. Ich würde es gerne können, ich finde einen tollen Dialekt, aber gelingt mir nicht.
Hast du manchmal, wenn du Komödien spielst, weil du spielst ja auch, kommen wir auch später noch zu, du wechselst ja zwischen Dramen, Tragikomödien, Komödien, ziemlich spielend hin und her. Aber so deine Komödienrollen, das sind so die, mit denen du ja vor allen Dingen berühmt geworden bist. Also mit Schlussmacher kamst du sofort wirklich ins Rampenlicht, obwohl du vorher ja auch schon mit Halt auf freier Strecke ziemlich großartig performt hast. Andreas Dresen, toller Film. Hast du manchmal da auch Angst gehabt oder ist es dir ja passiert, dass du in so eine Rollenschubfach gesteckt wurdest? Nach dem Motto, ah, jetzt.
Ja, man wird immer irgendwo in irgendwelche Schubfächer gesteckt, aber ist mir ja egal. Also sollen sie doch. Also jetzt sind ja nur, also solange ich noch unterschiedliche Sachen angeboten bekomme, nee, ich habe da überhaupt keine Angst, wirklich nicht. Das, wie gesagt, die Schubfächer machen eigentlich immer nur die Leute von außen, auf die das irgendwie, die irgendwie Leute so kategorieren wollen oder also, und das, also das hat mich noch nie interessiert eigentlich. So, deswegen habe ich auch keine Angst davor, bestimmte Sachen zu spielen. So, ne? Also ich würde nur nichts spielen, glaube ich, wo ich überhaupt nicht andocken kann. Ne? Also thematisch nicht oder von der Rolle her nicht oder so. Also, ja.
Was wäre das zum Beispiel thematisch, wo du überhaupt gar keinen Zugang zu hättest?
Also es kommt ja auch immer auf den Inhalt so an, ne? Aber also ich müsste jetzt nicht unbedingt auch noch die letzten Tage im Führerbunker irgendwie mit bebildern oder reproduzieren. Das würde mich nicht interessieren. Ich bin froh, dass die Arschlöcher weg sind. Also sind sie ja leider nicht, aber jedenfalls die da im Führerbunker waren. Ja.
Ganz kurz noch zu diesen Schubfächern, hast du gesagt, dass dich das nicht interessiert. Aber dein Vorteil war ja, ich habe es gerade gesagt, dass du vorher auch was vollkommen anderes gemacht hast. Insofern, dass die Leute nicht an dich gewöhnt waren als töffeliger Kauz, sondern ne, viel Sachen konnten. Das war das dann auch dein Vorteil, dass du nicht wirklich immer die Sachen dann plötzlich zugeschickt bekommen hast?
Ja, auch weiß ich gar nicht, ob das... Also wenn ich ehrlich bin, habe ich darüber nie nachgedacht, großartig. Erst seit Leute irgendwie so Fragen stellen. Weiß ich nicht, ja. Vorteil. Ich glaube, es gibt viele Schauspieler und Schauspielerinnen, die das können, ja. Nur sie werden oft nicht dazu aufgefordert oder beziehungsweise wollen selber so die sehr stark die Kontrolle behalten darüber, wie die sogenannte Karriere jetzt läuft und so. Ich halte wenig von Kontrolle und das andere fällt mir im Laufe des Gesprächs wieder ein.
Also hattest du nie so was Kontrolle angeht, also hattest du nie so einen Karriereplan, wo du sagst, also das und das möchte ich machen, dann nee, und dann?
Nö, hatte ich nie. Ich wollte immer die Sachen machen, die im Moment irgendwie möglich erscheinen und die mir auch eine gewisse Freude machen. Oder die überleben in einer Stadt wie Berlin sichern, also so finanziell. Ja, also nee, ich bin da bisher auch immer ganz gut gefahren, dass ich nicht irgendwie einen Plan habe, sondern also so und so muss es lang gehen, weil dann fängt man an zu kontrollieren und dann muss man bestimmte Dinge dann machen, die man glaubt, jetzt machen zu müssen, weil dann das und das passiert. Das finde ich so uninteressant. Also Leben ist ja gerade so, dass die Sachen so passieren einfach und dass man auch überrascht wird.
Also nie, das hattest du nie, weiß ich was, Panik, wenn du mal ein halbes Jahr Durststrecke warst?
Nee, hatte ich nie.
Gab es das denn überhaupt Durchstrecke? Weil du machst ja sowohl Theater als auch Fernsehen als auch Kino. Also eigentlich bist du ja in ziemlich vielen Bereichen sehr gut.
Nö, gab's eigentlich nicht. Nö. Ich war ja auch mal fest am Theater engagiert und habe dann aufgehört. Da habe ich mir da auch eigentlich keine Sorgen gemacht. Meine Mutter hat sich ein bisschen Sorgen gemacht, so, aber auch nicht lange. Nee, hatte ich eigentlich nie.
Du hast Theater angesprochen, du hast ja am Theater auch gelernt, und zwar nicht Schauspielerei, sondern du hast Tischler gelernt.
Genau, ja, Tischler für Dekorationsbau.
Kannst du ein bisschen erzählen, wie das dazu kam? Weil das ist ja erstmal schon ein ungewöhnlicher Werdegang, dass ein handwerkliches am Theater und dann, also hinter den Kulissen und dann wechselst du nach vorne.
Ja, ist leider ungewöhnlich, ne? Weil vielen Kollegen auch gut tun, mal die andere Seite so zu kennen und so, also dass man das im ganzen Umfang kennt, wie so ein Theater so funktioniert, ja. Und was an verschiedenen Orten so geleistet wird. Und das ist ganz gut, dass ich das so von beiden Seiten eben kenne. Ja, wie kam es dazu? Ich durfte in der DDR kein Abitur machen, so, ne? Also weil ich nicht, also ich hätte machen können, aber dann hätte ich mich verpflichten müssen, was Bestimmtes zu studieren. Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht Lehrer werden oder Berufsoffizier oder sowas. Deswegen ging das nicht und dann musste ich mir überlegen, was ich mache, muss ich einen Beruf lernen. Und dann ja, kamen wir irgendwie so gemeinsam darauf, dass, also da ich mich immer schon für Kunst und Kultur und Theater und so interessiert habe, dass doch vielleicht Tischler so toll wäre und dann eben am Theater so. Und da hatte ich Glück, auch die Stelle zu kriegen und so bin ich dann im Prinzip bei der Bühnentechnik irgendwann gelandet. Ne? Also ich habe die Ausbildung gemacht, 2 Jahre, und danach habe ich dann nicht in der Tischlerei, in der Werkstatt gearbeitet, sondern bei der Bühnentechnik in der Volksbühne in Berlin.
Aber wolltest du vorher schon mal Schauspieler werden?
Ja, ja, ich wollte schon als Kind Schauspieler werden, in der Pubertät dann nicht mehr. Und dann aber später, so als ich dann da gearbeitet habe auf der Bühne, da kam der Wunsch dann stark wieder zu spielen und auch Applaus zu kriegen und so. Doch, doch, also da hat es mich dann irgendwie wieder hingezogen, ja.
Und warum in der Pubertät nicht?
Ja, ich glaube, weil jetzt so ein Alter ist, wo man so, oder ich jedenfalls, da, ich wollte mich ungern so zeigen und aus mir rausgehen und also meine exhibitionistische Ader ist da ein bisschen versiegt in der Zeit.
Die hast du aber später wieder entdeckt.
Naja, braucht man ja ein bisschen als Schauspieler, ne? Also ist ja eine gewisse Form von Exhibitionismus, ist ja durchaus auch enthalten, wenn man sich immer zeigen will, andere zum Lachen, zum Weinen bringen möchte und so. Und oder eine gewisse Form von Narzissmus, dass man ja, man steht ja schon sehr, also kann einem passieren, dass man sehr so im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Jedenfalls solange so ein Take läuft.
Du bist ja auch, hast ja später dann auch eine Schauspielschule besucht. War es für dich schwer, da quasi dann dich davon zu lösen, von dem Handwerklichen, zu sagen, okay, also jetzt muss ich mir wirklich was von mir zeigen, jetzt muss ich irgendwie das Innere nach außen kehren?
Ach, Schauspielkunst ist ja was sehr Handwerkliches auch, ne? Also um bestimmte Sachen darzustellen, muss ich sie ja nicht auch durchleben und erleben, so, sondern ich muss wissen, wie jemand aussieht, der was Bestimmtes erlebt oder durchlebt. Und aber wie es in mir dabei aussieht oder woran ich denke, das muss ja niemanden interessieren. Das muss nur so aussehen.
Also bist du schon, also weil es gibt ja verschiedene Arten von Schauspiel. Einmal die, die halt diese Erfahrung durchleben, indem sie halt in ihren eigenen Vergangenheit wühlen, wie Method Acting, aber dann auch die, die beobachten. Also gehörst du eher zu denen, die beobachten?
Ich gehöre eher zu denen, die beobachten, würde ich sagen. Ja, ja. Also man, natürlich ist es gut, manchmal so bestimmte Sachen so hervorzuholen, so irgendwie, aber tja, wenn ich so nach traumatischen Erlebnissen oder so suchen müsste, könnte ich lange suchen. Also die habe ich einfach nicht. Ich beschäftige mich lieber mit den Traumata, indem ich Sachen spiele, die vielleicht Traumata auslösen, ja. Aber weil du vorhin diesen Dresden-Film angesprochen hast, ne? Also ich habe ja da jemanden gespielt, der also tödlich erkrankt ist an einem Hirntumor und da war es für mich wirklich eben ganz wichtig, eben das darzustellen, ne, wie jemand stirbt. Und also das hätte mir nichts gebracht, wenn ich da jetzt so versucht hätte, irgendwie so zu empfinden, wie jemand, der stirbt. Weil das wäre eher was Obszönes eigentlich und was sehr Geschmackloses, ja. Weil ich gehe ja am Abend wieder nach Hause und bin gesund, ja. Aber jemand, der die Krankheit wirklich hat, der hat sie und der stirbt irgendwann daran.
Okay. Also hast du auch mal, also dass du so Abgründe, wenn man sich so deine Rollen anguckt, es ist ja nicht so, also du spielst ja, also korrigier mich bitte, aber also unsympathische Rollen sieht man bei dir eigentlich nicht. Hast du keinen Bock auf Fieslinge, auf Idioten, keine Ahnung was?
Naja, es kommt immer auf den Kontext an irgendwie, ne? Also sind mir jetzt auch nicht so viel angeboten worden, muss ich sagen, aber also um irgendwie perversen, menschenhassenden SS-Offizier zu spielen oder so. Also da würde ich schon sehr genau darauf achten, dass das ganze Paket, der ganze Film aber auch wirklich stimmt und dass dahinter eine gute, richtige, wichtige Idee ist. Ne? Sonst ist das so ein Porno eigentlich. Ja? Und darauf habe ich keine Lust. Also und deswegen, habe ja vorhin gesagt, eingangs so, dass ich irgendwie immer andocken können muss. Ne? Ich muss da irgendwas in mir finden oder ich muss eben die Geschichte wirklich stark und interessant finden. Also natürlich würde ich bei Tarantino würde ich sofort einen Nazi spielen, aber in den meisten Produktionen, die ich sehe, wo Nazis auftreten, finde ich es nicht so interessant. Außer jetzt bei Schwocho, bei Christian Schwocho, der hat sie sehr gut dargestellt in Schüsse wie Karl. Ne? Habe ich jetzt gut übergeleitet, ne?
Ach, super übergeleitet, genau. Da geht es ja genau um die Gefahr der neuen Rechten. Diese Gegensätze, ist das was, was du vollkommen auch bewusst entscheidest?
Ja, das kommt so zu mir, ne? Also das kommt so zu mir. Naja, klar sind alle bewusste Entscheidungen, so das zu machen, aber nicht jetzt irgendwie wann was so, dass das so möglichst gegensätzlich immer ist oder so. Ich kann jetzt schon, also das ist nicht so, dass ich da zu Hause irgendwie aus allen möglichen Genres und Ecken so 10 Drehbücher zu liegen habe und jetzt suche ich mir aus jeder Ecke irgendwas aus oder so. So ist es auch nicht. Nee, das ist auch zufällig. Und ich habe aber auch viel Lust, ne? Ich habe ja das Glück, also dass meine Arbeit spielen ist. Also ich muss ja nicht mal sagen, ich gehe arbeiten, sondern kann sagen, ich gehe spielen. Und das liegt dem Ganzen zugrunde. Wir sind Spieler, wir spielen. Und man möchte halt, je größer das Kinderzimmer ist, je weiter das ausgebeult ist, sozusagen verschiedene Richtungen und Spielecken, umso schöner ist es, ne? Umso abwechslungsreicher ist es auch. Und das find ich finde das ganz toll. Weil beim Kinderfilm kann man ein bisschen mehr dem Affen Zucker geben, ne? Und ein bisschen übertreiben auch mal und so, ein bisschen größer spielen oder mehr mit den Augen rollen oder so. Bei Jus Vical muss ich dann natürlich wieder andere Facetten zeigen und so. Ich finde das wahnsinnig luxuriös, also so mein Geld verdienen zu können. Ne?
Erklärst du es auch so deinen Kindern? Ich gehe spielen? Ist das so?
Ja, eigentlich schon, ehrlich gesagt. Aber den muss ich dann nicht mehr erklären, die sind ja schon Anfang 20.
Okay, ja gut, dann vielleicht nicht mehr, aber als sie noch kleiner waren wahrscheinlich, oder?
Ja, ja.
Haben es dann nicht so verstanden wahrscheinlich.
Nee, damals habe ich schon noch gesagt, ich muss arbeiten oder so. Also, aber inzwischen denke ich immer mehr, dass das große Privileg ist eben, dass man da eben, dass man spielen geht, ja, dass man spielt.
Ja. Damit das in der Kita und in der Schule auch richtig ankommt. Nicht, dass es heißt, der Vater geht spielen.
Ich habe mir eigentlich auch nie Gedanken gemacht, wie was wo ankommt.
Na, natürlich. Du hattest gesagt von mir, du müsstest an deine Rollen andocken. So. Trifft das auch auf deine Partner zu, also auf die Rollen der, mit denen, denen du spielst?
Die Rolle, die ich spiele, da muss ich irgendwie andocken können. Ne? Und da muss ich aber natürlich an die Partner andocken können. Also das ist natürlich immer gut, wenn man, also ja, das ist wie beim Tennis. Also wenn man mit dem Weltranglisten ersten und dem zweiten Tennismatch sieht, ist es natürlich spannender und interessanter, als wenn man ein Tennismatch sieht zwischen dem Weltranglisten ersten und dem tausendsten. Ja, das ist nämlich ziemlich schnell vorbei. Das ist schon hilfreich, wenn man Leute hat, mit denen man nicht alles besprechen muss, sondern wo man intuitiv, egal aus welcher Richtung man jetzt kommt oder so, man intuitiv einfach sofort miteinander eben spielen kann, ne?
Kannst du uns mal so ein bisschen beschreiben, wenn du das Drehbuch siehst oder liest und dann geht's los. Also einer meiner liebsten Tatorte ist, weil sie böse sind. Ich bin kein großer Tatort-Gucker, es gibt wenige, die ich richtig gut finde. Und der von 2010 mit Schweighöfer gehört dazu.
Ja, der ist toll.
So,
ja.
Das ist was vollkommen anderes als jetzt halt auf freier Strecke zum Beispiel. Wie gehst du denn dann an die Rollen ran? Also weil du sagst, du beobachtest. Also denkst du dir, wie diese Leute in diesen Beziehungen sich verhalten würden oder wie läuft das bei dir?
Naja, schon, ja. Was angemessene, was ist das soziale, also was ist der soziale Status der Figur, die ich spiele? Wie ist die Lebensgeschichte so ein bisschen? In was für Verhältnissen lebt er? Was bedeutet es, wenn er sagt, er liebt seinen Sohn? Ne? Klar, schon. Und das dann möglichst irgendwie glaubwürdig. Also ich will ja nicht von Authentizität reden, weil das finde ich ist ein schwieriger Begriff. Aber glaubwürdig dann da und dann versuchen, das glaubwürdig darzustellen, zu erzählen. Ne? Ja. Also ich sehe mich schon eher als Schauspieler in einem Brechtschen Sinne irgendwie. Also am Theater macht das mehr Sinn noch. Also quasi jemand, der etwas eben zeigt. Ne? Ich zeige was. So.
Du bist ja nicht nur Schauspieler, sondern auch Regisseur auch am Theater. Ja? Also das zieht sich ja die ganze Zeit durch, dass du sehr regelmäßig am Theater zu sehen bist, aber auch hinter den Kulissen bist. Wo wir gerade über die Herangehensweise an verschiedene Rollen sprechen. Was darf ein Schauspieler bei dir, den du in Szene setzt, niemals tun?
Grundsätzlich dürfen die alle nur, was ich meistens, also ein Satz, den ich von mir oft gehört habe, ist, hört auf, euch zu identifizieren, hört mit der Identifikation auf, weil das macht alles nur unscharf, ne? Und ich will euch beim Denken zugucken. Ich will beobachten und dazugucken, wie ihr denkt auf der Bühne. Dann werden die Problematiken, die Gedanken, wird der Witz, wird alles schärfer und genauer.
Ist das auch aufs Kino und aufs Fernsehen übertragbar oder herrschen da andere Regeln?
Naja, da ist es ein bisschen anders natürlich, weil da bin ich ja als Spieler da, als Schauspieler und nicht als Regisseur, obwohl ich mich dann auch manchmal natürlich einmische, irgendwie, wenn Kollegen, wenn ich merke, die können jetzt Hilfe gebrauchen. So, weil manche Probleme lassen sich ganz technisch einfach lösen, ja. Indem man sagt, mach mal hier eine Pause und dann sag doch mal den Satz einfach zusammen. So, also sag mal alles, so zum Beispiel, so, oder mit Physik. So technische Sachen eben. Aber beim Theater habe ich ja mehr Verantwortung, ne? Also so, da, wenn ich inszeniere, da, also in letzter Instanz bin ich dann der bestimmte Entscheidung so erstmal so jetzt so treffen muss oder darf. Und beim Film bin ich nur so einer von vielen. So, ne? Also das ist ja nicht mein Film, sondern ich spiele eine Rolle in dem Film. Ja.
Aber auch was die Schauspieler angeht, also weil du sagst, ich möchte euch beim Denken zugucken. Ist das auch etwas, was man auf der Leinwand, also wenn du jetzt einen Film inszenieren würdest oder eine Serie oder einen TV-Film, würdest du diesen Ratschlag genauso geben?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen, weil ich da noch gar kein Gefühl dafür habe, wie das wäre, als Regisseur an einem Set zu sein. Kriegt jetzt manchmal, also ich werde manchmal gefragt, ob ich Lust habe darauf, das zu machen. Habe ich auch, aber es ist jetzt nichts, was ich noch unbedingt erledigen muss, ja. Dafür ist mir die Zeit ehrlich gesagt ein bisschen zu schade, wenn man viel Zeit dafür braucht. Deswegen weiß ich nicht so richtig. Könnte schon sein, dass ich auch da so drauf achten würde, auf eine große Genauigkeit oder so, ja. Aber eigentlich kann ich die Frage nicht wirklich beantworten, weil ich es noch nicht erlebt und gemacht habe, ja, dass ich Regie geführt habe beim Film.
Aber kannst du, ich meine, du hast mit Detlef Buck gedreht, Andreas Dresen haben wir angesprochen, Oskar Röhle haben wir, Matti Geschonek. Hast du von den Kollegen, also Regiekollegen, auch was für dich übernommen, wie du dann am Theater
Nee,
deine
nee,
Leute inszenierst? Oder ist
nee,
das was
gar
vollkommen
nicht.
anderes?
Mir war völlig anders. Also beim Theater bin ich wirklich von den Leuten geprägt, von den Regisseuren, wo ich am meisten erfahren und gelernt habe als Schauspieler, und das sind Frank Castorf und René Polisch. Und die sind ganz wichtige Einflüsse, auch die Art, wie man über Theater nachdenkt und so und über die Gesellschaft auch. Nee, also die beeinflussen, haben mich schon in meiner Theaterarbeit sehr beeinflusst und beeinflussen mich immer wieder auch. Nee, die Filmregisseure eher nicht.
Und wie, wir haben gesagt, also Theater, Fernsehen, Kino. Wie unterscheiden sich diese drei Medien für dich? Also diese unterschiedliche Art oder Institution, die künstlerische Institution voneinander.
Puh, oh Gott, oh Gott, das ist ja eine komplexe Frage.
Danke.
Ja, also eine komplexe Antwort zusammengeführt.
Wir haben Zeit,
Ja.
alles gut.
Einmal, ich meine, Theater ist live, ne? Das ist ja schon mal klar, das ist schon mal was. So. Beim Kino, beim Fernsehen muss man ein bisschen kleiner spielen, auch für eine Kamera, ne? Also da hat man natürlich technisch andere Möglichkeiten. Man kommt dichter auch an die Gesichter ran, auch an Gedanken, an Gefühle. Man kommt auch mit weniger Worten, kann man auskommen. Ja, ich würde sagen, vor allem ist es dieses Live-Erlebnis und dass der, was nicht vorhanden ist, und dass der Film, ob jetzt Fernsehen oder Kino, dass das natürlich auch noch mal etwas, also man ist immer nur ein Teil davon, wenn man das so in dem Moment spielt, ja? Also so eine Szene jetzt so, oder einen bestimmten Take jetzt, ein bestimmtes Bild, aber der der man hat eigentlich also nicht so eine Verantwortung, wie man an einem Theaterabend als Schauspieler hat, wenn man da mitspielt. Da trägt man den auch natürlich und trägt den auch durch diese Gefahren des Live-Erlebnisses auch durch und durch die Risiken, die auch toll sind, ja, also die Abgründe, die da lauern. Und beim Film, ein Film entsteht nochmal ganz neu im Schnitt, ne? Und wenn die Musik dazu kommt und die Geräusche und und das ist nochmal ganz was anderes. Also dieser Live-Charakter liegt so auf, also über allem im Theater. Das ist der große Unterschied für mich. Ne? Und der Unterschied zwischen TV und Kino ist eigentlich, dass Kino denkt, ist so ein bisschen größer gedacht eigentlich so meistens. Ne? Ich wollte erst sagen, TV hat weniger Geld, aber das stimmt ja nicht immer. Es gibt ja auch Kinofilme für ganz wenig Geld. Also Halterfreie Strecke hat ganz wenig nur Budget gehabt. Ne?
Ist das Theater also auch das Risiko, rauszugehen und zu spielen und gut zu spielen, Text zu haben, dazustehen, wo man stehen soll. Das Publikum soll auf einen reagieren, auch bei Witzen. Und kann natürlich, Publikum kann ja auch vollkommen zumachen. Und
klar,
sind nur zwei, die es gut finden.
Ja.
Dieses Risiko, ist es auch das, was einen so antreibt?
Ja klar, das ist ja der tolle, der Tanz auf Messers Schneide sozusagen. Das ist fantastisch. Ne? Also die besten Vorstellungen, die gespielt haben, die haben sich angefühlt wie so ein Rockkonzert. Also nicht ganz so natürlich, also darum beneidigen Musiker wirklich, dass sie so einen direkten Kontakt mit dem Publikum haben und vor allem natürlich auch so Lieder spielen, die Leute auch schon kennen. Ne? Bei uns ist es alles so ein bisschen mehr so Hochkultur, irgendwie Theater und so weiter. Und das haben wir ja versucht, immer an der Volksbühne die sogenannte Hochkultur immer ein bisschen so runterzubrechen aufs Banale und auf das Alltägliche. Und also diesen heiligen Schein so runterzureißen, wenn es geht, ja. Aber das ist, ja, diese, aber ich habe Vorstellungen eben erlebt, wo so die auf der Bühne und die unten, dass man so wie gemeinsam in so einen Rausch geraten ist. Ne? Das ist dann natürlich fantastisch.
Und das andere Extrem? Also, was war so dein schlimmstes Erlebnis auf der Bühne?
Meistens, wenn ich gemerkt habe, dass ich so gegen meinen Instinkt irgendwie gearbeitet habe, ja. Also gegen meinen Instinkt als Schauspieler, aber das ist nicht so oft passiert. Ich stehe halt wahnsinnig gerne auf der Bühne. Deswegen kann auch eine vielleicht nicht so gute Inszenierung, das wird man mir nie anmerken auf der Bühne, wenn ich die Inszenierung doof finde. Ich werde trotzdem den Moment, wenn ich auf der Bühne stehe und spiele, das werde ich immer lieben. Und ich werde auch keine Sachen auf der Bühne machen, die ich nicht Sachen machen möchte.
Ja. Du hast gesagt, dass als Schauspieler muss man natürlich auch outgoing sein und muss irgendwie natürlich auch den Applaus lieben. Was bedeuten dir Auszeichnungen? Ich meine, du bist ja schon ordentlich bedacht worden in den letzten Jahren. Ist das wichtig für dich? Ist das eine Anerkennung, wo du sagst, ja, okay, aber mehr auch nicht?
Das ist schön, eine Auszeichnung zu kriegen. Ich freue mich auch sehr drüber. Aber dadurch, dass ich jetzt schon ein paar gekriegt habe, bin ich da natürlich sehr gelassen. Ich freue mich darüber und ich bin auch stolz darauf. Aber die Welt bricht auch, also die Welt geht nicht unter und meine Welt bricht nicht zusammen, wenn ich ab heute keine Auszeichnung mehr kriege. Überhaupt nicht. Ne? Es gibt so vieles, was eine Auszeichnung ist. Ne? Also wenn, keine Ahnung, bestimmte Leute irgendwie, die man sehr schätzt, wenn die sagen, hey, das war toll oder ja, also so im Kleinen muss man das auch sehen und finden, ne? Und da kriege ich ständig Auszeichnungen. Wenn Leute irgendwie sagen, oh, das ist so, ich sehe dich so gern durch die, wenn Kameramann, also wenn die Kamera wackelt zum Beispiel, weil der Kameramann, selbst der lachen muss, wenn ich irgendwas mache, was er nicht erwartet hat, das ist eigentlich die schönste Auszeichnung, die es gibt, ja. Unter anderem. Man wird öfter ausgezeichnet, als man denkt. Man muss es nur sehen.
Also findest du es wichtiger, dass Leute, das hast du auch im Interview mit uns mal gesagt, mit meinem Kollegen damals, dass sich das sehr, sehr glücklich macht, wenn du Leute auf der Leinwand zum Lachen bringen kannst. Gilt das auch das Gleiche auch fürs zum Weinen bringen, also überhaupt Gefühle hervorzurufen?
Ja, na klar. Also dafür bin ich ja, also dafür mache ich ja den Beruf auch, um Leute also ja, um Leute so in andere Zustände auch zu versetzen, ne? Also ich weiß, dass das einfach eine tolle Erfahrung ist, wenn man Theater sieht oder Musik hört oder ein tolles Bild sieht und das bringt einen völlig, völlig durcheinander und man ist so berauscht irgendwie, dass man keine Drogen mehr braucht sozusagen, ja. Also man ist so, man wird so völlig durcheinander gebracht, auf eine gute Art und Weise. Also wenn Kunst es schafft, das ist immer toll. So, das liebe ich an Kunst eben. Dieses so, ja, aufgeregt, erregt werden, ne?
Und das war bei Beckenrand, Sheriff, musste der Kameramann ein paar Mal lachen, oder?
Nö, da nicht. Oder doch, hat er auch mal gelacht, glaube ich. Na klar, der Thorsten hat auch mal gelacht. Aber der Rosi muss so ganz viel lachen. Und ja, bei Beckenrandscherriff haben wir auf jeden Fall auch viel gelacht.
Also bist du einer, der viel improvisiert oder hältst du dich strikt ins Drehbuch?
Nee, ich halte mich an die Hand strikt. Also, nee, wozu? Nee, ich improvisiere auch gerne, na klar. Ja, oder spiele eine Szene weiter. Ich spiele immer weiter. Wenn nicht einer sagt, aus, gut, reicht, dann spiele ich weiter. Ja.
Okay.
Klar. Aber ich breche auch mal ab, wenn ich merke jetzt, oder setze wieder neu an, wenn ich merke, war jetzt verkackt oder so.
Also von dir selber. Also war das nicht, dass jemand dich korrigiert, sondern sagst, ja, das war scheiße, bitte nochmal.
Ja, oder sag einfach, oder setz noch eh nochmal zurück oder so. Das, ja, also.
Also nach dem Motto, das macht ihr dann schon im Schnitt.
Ja, genau. Ja, klar. Inzwischen weiß ich ja ein bisschen, wie es läuft. So ein bisschen.
Also wenn ich gerade auch bei Beckenrand-Sheriff, ist mir ein Name sehr in den Sinn gekommen, ja? Also ich finde, da sind viele Le Définé-Referenzen drin. Also ist klar, einmal, ich glaube, kommt sogar, nein doch, oh, kommt sogar
ja,
einmal.
Ja. Ja, ja.
Aber auch so dieses Giftswerk, diese Giftswerk-Attitüde, so dieses Explodieren, diese Eruption von. War das auch ein Vorbild für dich? Oder du sagst, hey, eigentlich, das passt hier super rein?
Ja, also die Figur, die Le Définé gespielt hat und die Komödien, die wir von ihm kennen, die waren schon eine klare Referenz auch für uns, ne? So, und daran wollten wir uns auch, hatten wir auch Lust, uns daran abzuarbeiten, so da so eine Figur entstehen zu lassen, auf jeden Fall. Also das war eindeutig Absicht, ja. Ich finde auch, das ist auch so eine Figur, die Le Définé in 70er Jahren auch sehr gut hätte spielen können, ne? So ein misanthropischer Bademeister, ja. So ein Miesepetriger.
Besser. Was machst du an Le Définé allgemein? Ich meine, also die Vielfalt ist jetzt ja nicht so da bei seinen Filmen. Also, wobei Brust oder Keule ist halt auch wieder anders als die außerirdischen Kohlköpfe. Aber er hat natürlich dieses Cholerische immer mit drin. Dann noch mit kleinen Nuancen.
Ich mochte das immer. Ich mochte das als Kind. Ich habe wahnsinnig gelacht über den. Und lustigerweise erstaunlicherweise ist die Art, wie er spielt, unglaublich haltbar, finde ich. Also die kann man sich auch jetzt noch sehr gut angucken. Ich mag diese total überzeichnete, diese Körperlichkeit, die er hat, ja. Das hat mich schon immer sehr fasziniert und ich fand es immer sehr komisch. Also diesen Brachialhumor, das finde ich schon sehr gut. Und natürlich auch immer, dass er hat sich immer zur Verfügung gestellt, dass man über ihn lachen konnte, ne? Und dass die guten Komiker machen das und können das, dass man über sie lacht. Ne? Die suchen geradezu die Bananenschale, um drauf auszurutschen.
Hast du noch andere, ich nenne das jetzt mal Vorbilder, also sozusagen auch in Einzelteilen, so wie sie performt haben, ob es jetzt aus dem Komödienfach ist oder ob es aus Dramödien ist oder wie auch immer. Hast du da noch so andere?
Es gibt schon, also ich finde, eine ganz wichtige Marke ist Charlie Chaplin für mich. Ne? Also es war, ist ein großes Vorbild, kann ich schon sagen. Also der hat wirklich was geschaffen, was für mich in alle Bereiche auch reingewirkt hat, auch ins Theater. Ja. Also Chaplin ist ganz, ganz wichtig, da kann man so viel lernen. Buster Keaton finde ich toll, ich finde auch Jack Lemmon fantastisch. Ich mag die Filme von Billy Wilder, von Ernst Lubitsch. Woody Allen finde ich großartig, den Humor. Le Définé ist dabei. Also da gibt's einige, die man sich immer wieder angucken kann, um was zu lernen.
Wobei die ja alle ziemlich wirklich unterschiedlich sind. Da gibt's ja nicht eine rote Linie. Buster Keaton ist für mich ja eigentlich so der erste Actionstar gewesen, von dem, was er gemacht hat, aber natürlich mit diesem Slapstick. Chaplin ja auch, Woody Allen wieder ganz
na, warm. Ja, na gut, aber man isst ja auch nicht jeden Tag Currywurst mit Pommes. Also.
Auf jeden Fall, ja, nee, das ist klar. Die Frage ist, also was nimmst du dir aus diesen einzelnen Elementen oder einzelnen Schauspielern, Legenden so raus für dich selber?
Also ich glaube, das, was sie verbindet alle, ne? Dass sie alle, Stan und Ollie zum Beispiel, dass die alle Situationen schaffen, Figuren kreieren, über die wir lachen können. An denen wir quasi uns abkühlen können oder uns erhitzen können, erregen können. Also, ne? Die zeigen nicht mit dem Finger auf andere und sagen, ja, so schlecht ist die, denn so ist es, oder lachen jemanden aus, so wie Mario Barth Leute auslacht, ne? Aber sich nicht selber zur Disposition stellt, zum Beispiel. Genauso wie auch Haneke nicht macht in seinen Filmen, da hängt immer ein großer moralischer Zeigefinger irgendwo ganz weit oben drüber. So, also das, so. Und das ist die große, also die haben alle grundsätzlich was sehr Menschliches, indem sie die Menschen mit ihren Schwächen so zeigen. Das ist für mich so das verbindende Element, ne? Ja, das sind unterschiedliche Sachen. Einfach wie sie sind, also wie Stan Laurel zum Beispiel ist, das könnte ich mich wegschmeißen drüber, über seine. Also sie haben auch alle was Anarchisches, ja. Und diese ist ja keine Blödheit, was Stan hat. Das ist so ein bisschen so eine Lebensangst und gleichzeitig so eine Weisheit auch. Und bei Chaplin ist es auch so was sehr warmherzig und immer auch die Liebe natürlich bei allen zu denen, die man so als so Verlierer so bezeichnen würde, ein bisschen. Ne?
Du hast gerade Michael Haneke angesprochen, aber der ist ja nicht bekannt für seine lustigen Stoffe. Insofern.
Nee, aber seine Filme sind halt immer auch sehr
schwer.
Schwer, und er hält sich auch raus, ne? Also er zeigt so, aber er redet nie über sich. Und das finde ich, ich möchte eigentlich Künstler sehen, die über sich selber reden und die da auch was abarbeiten, so, ja.
Aber machst du das selber? Arbeitest du dich an dir selber in den Rollen ab?
Ja, ich stelle mich immer zur Verfügung, auf jeden Fall. Also ich stelle mich ja für die anderen zur Verfügung, dass sie lachen können. Und Lachen ist bekanntlich gesund. Also ich bin jetzt kein Doktor, aber so eine Art Heiler vielleicht. Ich bin gut im Medikament.
Ja, auf jeden Fall. Also wird es einem nicht gut geht, selbst wenn es einem gut geht, und dann kommt man doch wieder in einen anderen Gemütszustand.
Ja, rein, ja,
und das stimmt schon. Ein Aggregatzustand. Ja. Du hast vorhin gesagt, ja, ich halte mich nicht unbedingt ans Drehbuch und dies und das, du bist ja unprätentiös und sehr impulsiv aus dir heraus. Du hast einmal erzählt im Interview, dass du dich erinnert hast an ein Zitat von Bertolt Brecht nach dem Mauerfall an einer Berliner Hauswand. Da stand, das Chaos ist aufgebraucht, es war die beste Zeit.
Die schönste Zeit.
Die schönste Zeit. Ja. Wie wichtig ist dieses Chaos allgemein im Leben und was ziehst du daraus?
Also ich sag mal so, ich glaube, es war Francis Bacon, der Maler, der gesagt hat, die Fehlerbilder bleiben länger im Gedächtnis. Und Chaos ist sozusagen das, was die Ordnung so torpediert und durcheinander bringt und Fehler provoziert. Und die Fehler sind für unsere Entwicklung als Menschen extrem wichtig, ne? Also keine Ahnung, ein Kind, was nicht mal an eine Ofenklappe angefasst hat, wird nicht wissen, was eine verbrannte Hand ist und wird immer irgendwie, also bestimmte, also so, das ist ein Fehler so eigentlich, weil keine Mutter, kein Vater möchte, dass das Kind sich die Finger verbrennt. Und trotzdem ist es aber sozusagen der Fehler im System, der passieren muss, damit man dazulernt. Und so ist es auch in der Kunst, ne? Also oftmals sind die, denkt man sich was aus, zum Beispiel, wenn man es inszeniert oder so, oder hat eine Vorstellung, wie die Szene vielleicht aussehen könnte oder so, oder wie bestimmte Schauspieler auf der Bühne sein könnten, und dann passiert irgendwas Unvorhergesehenes oder irgendwas ist technisch nicht möglich oder so, und man muss dann auf andere Ideen kommen, so. Also die Fantasie fängt an zu arbeiten, ne? Und man sagt ja auch, auf Umwegen entdeckt man die Stadt, ne? So, und ich will viel entdecken und viel sehen und lernen. Und deswegen bin ich, so habe ich eben keine Angst vor Chaos und finde Chaos eigentlich einen ganz guten Zustand. Also natürlich nicht gesellschaftlich Chaos und Krieg und so, das meine ich nicht. Aber dass mal was verrückt wird eben. Oder mal, also dass die Verhältnisse nicht total geklärt sind. Ne? Jetzt ist alles so geklärt, alles ist durchökonomisiert und durchdefiniert. Das ist total langweilig. Und die Leute zerbrechen alle daran. Und ich kann mich entsinnen an eine Zeit in Berlin eben, als so viele Brachflächen gab, als es so viele undefinierte Orte. Was da los war in der Stadt, da ist ja die ganze Clubkultur entstanden. Ne? Und also Chaos ist eigentlich immer was sehr Produktives, glaube ich.
Wie schaffst du dir dann dein, also zwischen Familienleben und Beruf, wie schaffst du dir da dein persönliches Chaos? Weil das ist ja nicht immer alles miteinander vereinbar.
Das ist ja schon chaotisch genug. Das ist ja chaotisch genug, wenn man da immer überall hinreisen muss und ja, was man unterwegs lernen muss für Texte und so. Also diese unstete Lebensart, die ist ja, also das ist ja schon das totale Chaos eigentlich. So.
Wie kriegst du das hintereinander? Also du musst ja selber für dich dann im Geist wahrscheinlich auch eine Ordnung schaffen.
Ja,
gegen das Chaos oder mit dem Chaos.
Ja, ich versuche nicht allzu große Pläne zu machen. Mhm. Ja. Und ich informiere natürlich möglichst viele Leute darüber, dass sich keiner wundert oder vor den Kopf gestoßen ist oder so. Und dann hat man ja auch noch eine Agentur und so. Als Schauspieler ist man ja nicht, muss man sich um alle selber kümmern, sondern eigentlich kümmern sich immer andere um alles. Jedenfalls, wenn man so eine bestimmte Stufe sozusagen jetzt, sag mal, erklommen hat irgendwie oder so, dann wird man schon ordentlich gepampert, wird einem schon viel Zucker in den Arsch geblasen. So.
Nervt dich das?
Eigentlich nicht, weil ich es einordnen kann und weil ich weiß, dass ich nicht ich gemeint bin, sondern so jetzt hier der Schauspieler irgendwie, der erfolgreiche Typ oder der bekannte Typ, so. Das nervt mich nicht. Also das, aber ich versuche auch nicht, das jetzt irgendwie so auszunutzen oder so. Ja. Das ist halt so. Das, ja. Ich versuche trotzdem den Leuten, die mir da so, also die sich so um alles kümmern und einen so wirklich so pampern wie so ein Kleinkind, den auch so Arbeit abzunehmen oder so. Oder immer höflich und freundlich zu bleiben und so und die nicht scheiße zu behandeln. Das fände ich echt blöd, ja.
Gab es da mal eine Zeit, in deiner Karriere, wo du dann merktest, also langsam, ich heb hier gerade ab, weil ich hier von allen Seiten nur positives Feedback, alle finden mich so toll und so, gab es das mal?
Nee, gab's nie. Da haben die Leute in meiner Familie und so schon alle ordentlich drauf geachtet, meine Frau, meine Mutter und so. Nee, die Gefahr ist bei mir auch nicht so groß, ehrlich gesagt.
Ja. Warum? Weil du dich selber nicht so wichtig nimmst?
Ich nehme mich schon wichtig, aber das, was ich tue, das nehme ich auch wichtig. Aber ich sehe das große Bild, das ganze Bild. Also und ich sehe, was für ein Glück ich habe, dass ich nicht in Afghanistan geboren wurde oder so. Und das ist schon allein der Gedanke reicht mir aus, um eben am Boden zu bleiben. Ja? Also überhaupt wir in Mitteleuropa, was wir für ein Glück haben, dass wir hier leben können und nicht in irgendeinem armen Teil der Welt. Also der arme Teil der Welt wird ja immer größer. So, deswegen, also, nee, genau, ich nicht gefährdet und war es eigentlich auch nie. Dafür ist mir auch, sind mir die Sachen, die Erfolge sind mir immer relativ spät passiert oder so. Ja? Dadurch, die sind mir nicht zu früh passiert. So, bin immer irgendwie aus der zweiten oder dritten Reihe dann irgendwie gestartet, so ein bisschen. Und das fühlt sich ganz gut an.
Lieber Milan, vielen Dank. Du bist im Hotelzimmer und zeichnest, hast du mir gerade erzählt. Ich bin mal gespannt, ob man da mal irgendwann mal was von sehen kann. Aber es wird ausgestellt, hast du gesagt.
Es wird ausgestellt im Kunstverein Borken, in der Stadt Borken.
In der Nähe von Münster.
So. Ja, genau.
Da habe ich studiert, ja, deswegen kenne ich Borken.
Ah, okay. Ja, genau. Und naja, auf Instagram kann man ja ganz viele meiner Sachen sehen. Da gibt es so zwei Instagram-Seiten mit meinem Namen, wo die Sachen so gezeigt werden. Und da mache ich zusammen unter anderem, also wir sind zu dritt und einer davon ist der Max Giermann. Ne? Der zeichnet ja auch auf dem iPad ganz viel. Und wir haben beide eine Galerie, wo die so Siebdrucke von uns machen, von unseren Bildern. Und da stellen sie was davon aus und haben uns jetzt gebeten, damit sie auch ein bisschen so naja, was eine echte Zeichnung oder Bilder ausstellen können, nicht nur so Reproduktion, ob wir da nicht noch was machen können. Und da ich heute so ein bisschen frei hatte, habe ich jetzt so hier schnell im Hotel, war halt morgen im Künstlerbedarf, habe mir ja schnell was gekauft und habe dann jetzt angefangen, hier so ein bisschen rumzusaugen.
Also du hast jetzt keine nichts im Kopf, was du zeichnen willst, sondern du stellst dich hin und fängst an.
Ja, im Prinzip ja.
Und was hast du jetzt, wie weit bist du jetzt gekommen, was hast du jetzt gemacht?
Vor allem Köpfe. Also vor allem viele Köpfe, aber ich habe ganz viele Skizzen gemacht. Ja, also bestimmt schon 15 oder so jetzt.
Dann gucken wir alle mal bei Instagram, was du da hast, was du da ausstellst digital, und dann in Borken gibt es die physische Ausstellung dazu.
Genau, ja. Okay, ab 5. September. Ja.
Super, das ist ein guter Tipp. Danke, Milan, dass du dir Zeit genommen hast. Viele Grüße nach München, wo du gerade bist. Und dann hoffentlich bis ganz bald.
Ja, auf bald, ne?
Mach's gut.
Tschüss. Ciao.